Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen zu Beginn der Predigt aus dem Römerbrief fortsetzen und noch einmal das Kapitel 5 aufschlagen und dort die Verse 1 bis 11 lesen. Römerbrief, Kapitel 5, ab Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden nun wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Liebe Gemeinde, soweit der heutige Predigttext. Das ist der gleiche Predigttext, aus dem ich die letzte Predigt hielt, und wir wollen direkt anknüpfen. Wir wissen vielleicht noch, dass das fünfte Kapitel hier aus dem Römerbrief ja im Grunde aus zwei Teilen besteht. Erstens, diese Verse, die wir heute gelesen haben, diese wunderbare Auslegung der Rechtfertigung aus Glauben durch Gnade. Und im zweiten Teil, da ist der Hauptgedanke die Gegenüberstellung von Adam und Christus, anhand derer die Erlösung Gottes erklärt wird. Und wir sind heute in der heutigen Wortbetrachtung und Auslegung noch im ersten Teil dieses Kapitels. Letzte Predigt zu diesem Thema hatten wir ja das Thema Rechtfertigung und nur das Thema Rechtfertigung umzingelt und erläutert. Vielleicht kann sich der eine oder andere ja noch erinnern, was ich dazu gesagt hatte. Aber zur Hilfe möchte ich selbstverständlich mit einer kleinen Wiederholung dessen beginnen, was dort über Rechtfertigung gesagt war. Können wir uns noch erinnern, dass ich damals sagte, dass im Grunde so etwas wie eine Spannung herrscht. Eine Spannung zwischen dem ungerechten Menschen und dem gerechten Gott. Genauso wie wir es vielleicht hier am deutlichsten in dem Vers 25 des vorangegangenen Kapitels lesen. Wer mag, kann gern noch einmal Kapitel 4, Vers 25 lesen. Es würde sich lohnen, das ganze Kapitel zu lesen, aber um diese Spannung zu verstehen, ist auf der einen Seite der ungerechte Mensch vor dem gerechten Gott steht. Zweitens haben wir gesagt, dem Menschen fehlt alles, um Gott besänftigen zu können. Dem Menschen in seiner Ungerechtigkeit fehlt die Art, die Ausdauer, die Fähigkeit und das Können, vor diesem gerechten Gott bestehen zu können. Und hier kommt dann die Rechtfertigung ins Bild, die dazu da ist, um den Frieden zwischen uns und Gott zu erreichen. Und diesen Frieden hat nun einmal Christus erreicht. Ausschließlich Christus. Sein stellvertretendes Opfer für uns hat diese Rechtfertigung und damit diesen Frieden besänftigt, erreicht. Der ungerechte Mensch kann durch Christus jetzt dem gerechten Gott begegnen, indem er gerecht gemacht wird, indem er gerechtfertigt wird durch Christus. Nun wollen wir heute diese drei Punkte einmal voranstellen und sagen, ja, wir haben verstanden und erkannt, dass wir gerechtfertigt sind durch Glauben an den Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Der Sünder stand gegen den Gerechten, aber das ist vorbei. Es gab keinen Menschen, der mit Gott Gemeinschaft haben konnte, aber das ist vorbei. Es gab keinen Frieden, aber das ist vorbei. Und ich möchte noch einmal betonen, ja, wir sind gerechtfertigt durch Glauben an den Christus. An den Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wir könnten jetzt heute in dieser Predigt sehr gut noch einmal auf diesen einen Punkt eingehen und die Frage nach dem Glauben erörtern. Aber ich möchte das im Grunde heute ganz kurz abhandeln, denn das soll nicht der Schwerpunkt unserer Predigt sein, da wir das in den vorangegangenen Predigten doch so oft erörtert haben. Der Glaube ist doch, wie wir wissen, die von Gott geschenkte Fähigkeit, Christus als persönlichen Heiland zu erkennen. Sein ganzes Herz nunmehr darauf zu stürzen. Viel wird über Glauben geredet in unserer heutigen Zeit. Viele andere Definitionen werden uns angeboten. Aber letzten Endes ist es doch so, dass der, der glaubt, seine eigenen Ideen, seinen eigenen Willen, seine eigene Führung eintauscht, wenn er den Heilsplan Gottes versteht. Ist das wirklich so einfach? Ich glaube ja. Das ist so einfach. Wer glaubt, der ersetzt seine eigenen Ideen durch den Heilsplan Gottes. Der setzt sein ganzes Vertrauen auf Gott. Und diesen Glauben bekommt er von Gott geschenkt. Ich möchte noch einmal, indem wir vielleicht nicht weiter auf den Glauben eingehen, zurückkommen auf unseren Text und auf den Zusammenhang, in dem er steht. Wenn wir den Römerbrief beleuchten, dann können wir, wenn wir einmal ganz grob zusammenfassen wollen, sagen, dass in den Kapiteln 1 bis 4 im Grunde Paulus nichts mehr vor den Augen hat, als dass alle Menschen Sünder sind. Er stellt nichts mehr in den Mittelpunkt, als dass es keinen Menschen gibt, der vor Gott gerecht sein kann. Viele mögliche Einwände zertrümmert er bereits im Ansatz. Viele Facetten beleuchtet er. Von vielen unterschiedlichen Richtungen kommt er auf dieses Thema zu. Aber ich denke, er stellt nichts mehr in den Mittelpunkt, als die Erkenntnis, dass es keinen Menschen gibt, der vor Gott gerecht sein kann. Und eigentlich, wenn wir den ganzen Römerbrief sehen, dann ist es erst das 8. Kapitel, in dem Paulus wirklich diesen Gedanken wandelt und dieses Kapitel 8 das große Hoffnungs- und Friedenskapitel ist. Und hier im Kapitel 5 sind wir irgendwo mittendrin. Hier treibt ihn der Heilige Geist zu einer Gegenüberstellung von den gegenwärtigen Dingen und von den zukünftigen. Das heißt, von dem, was gewirkt ist, was Gott getan hat und von dem, was der Ausblick des Menschen ist. Wie gesagt, im 8. Kapitel wird alles um die Hoffnung noch weiter ausgeführt. Aber hier wird uns ein neues Wort und ein neuer Gedanken, kein wirklich echter neuer Gedanke, aber in der Logik vielleicht ein neuer Gedankenzug vorgestellt. Paulus kommt zu einer Gegenüberstellung von den Dingen, die in der Vergangenheit liegen, die da einmal waren, und von den Dingen, die vor ihm liegen, von den zukünftigen Dingen. Und deswegen möchte ich heute in dieser Predigt noch mehr auf den Gedanken der Hoffnung und auf den Ausblick eingehen. Die Abhandlung zweier Zeiten oder der Rückblick und der Ausblick ist im Übrigen auch eine Klammer, die um die beiden Sektionen dieses fünften Kapitels liegt. Also nicht nur um unsere ersten 11 Verse, die wir heute betrachten, sondern auch um die dann kommenden. Auch in der Gegenüberstellung von Adam und Christus ist es so, dass einerseits das dahingestellt wird, was in der Vergangenheit liegt. Das Gestern, das Alte, das Vergangene, symbolisiert in Adam. Und das Heute, das Neue, das Zukünftige, symbolisiert in Christus. Ich möchte jetzt einfach mal anhand dieses Kapitels diese Aussagen befestigen und diese Verse durchgehen. Wir hatten das letzte Mal ja schon in Anzügen damit begonnen, aber ich möchte einmal schauen, wie oft und wie stark hier in diesem Kapitel betont wird, dass bestimmte Dinge vollendet sind, dass es Tatsachen sind, mit denen wir umgehen können. Der wichtigste Gedanke ist vielleicht der, dass wir alle im Grunde Feinde Gottes waren. Am deutlichsten ausgedrückt hier in dem 11. Vers, der uns ganz klar als Feinde Gottes bezeichnet wird. Mit dem wir versöhnt wurden. Das ist nicht der 11., ist der 10. Vers, Entschuldigung, ich musste selbst nochmal gucken. 10. Vers, den wir ganz klar als Feinde bezeichnet werden. Allerdings in der Vergangenheitsform. Wenn wir genau hinschauen, dann sind diese Formulierungen nicht mit einem Sinn verbunden. Wir sind nicht Feinde Gottes, aber wir waren Feinde Gottes. Wenn wir in die Verse 6 und 8 hineinschauen, dann lesen wir auch dort Vergangenheitsformen. Denn Christus starb, und auch hier wieder Vergangenheitsform, für die Gottlosen. Auch hier blicken wir zurück, auch hier blicken wir in die Vergangenheit, hier blicken wir auf Tatsachen, die bereits geschaffen sind. Ich will einmal ganz ehrlich sagen, es ist recht wichtig zu verstehen, dass diese Dinge tatsächlich passiert sind. Aber es ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass sie in der Vergangenheit passiert sind. Es ist für uns vielleicht nicht ganz naheliegend, aber es gibt durchaus in dieser Zeit Gemeinden, Menschen, die der Meinung sind, dass Christus immer wieder für Gottlose stirbt. Wisst ihr, wie sich das dann äußert? Zum Beispiel in merkwürdigen Abendmahlsritualen, in denen immer wieder geopfert wird, in denen immer wieder Christus geopfert wird. Wenn man allerdings versteht, dass Christus einmal in der Vergangenheit, wie es im Hebräerbrief heißt, ein für alle Mal Christus gestorben ist, dann kommen wir gar nicht auf den Gedanken, dass jemals in irgendeiner Weise Christus wieder geopfert werden könnte. Ein anderer Gedanke. Wir hatten es letztes Mal, wenn wir auf die Zeiten, die hier gebraucht werden, schauen, dann sehen wir auch, dass wir gerechtfertigt sind. Dass es eine Vergangenheitsformulierung ist, so wie hier in Vers 1. Wir sind gerechtfertigt worden, oder wie wir es auch im 9. Vers lesen, wo es heißt, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt wurden. Auch hier ist eindeutig der Blick in die Vergangenheit. Da ist bereits etwas geschehen, es ist vorbei, es ist Vergangenheit. Es ist vollendet. Vorbei hört sich immer so abfällig an. Gemeint ist vollendet, abgeschlossen. Und wenn wir noch einmal in diesen Vers 10 hineinschauen, dann sehen wir auch, dass wir in der Vergangenheit mit Gott bereits versöhnt sind. Dass auch hier die Vergangenheitsform angewendet wird. Versöhnung ist bereits geschehen in Christus. Und einen Gedanken, lasst uns den vielleicht aus Vers 2 nehmen. Der ist uns auch sehr wichtig, denn wir haben vollendet bereits Zugang zu der Gnade erhalten. Dort heißt es auch wieder mit dem Blick darauf, was in der Vergangenheit passierte. Wir haben durch Christus den Zugang zu der Gnade erhalten. Und wenn wir so wollen, dann ist vielleicht dieser gern zitierte Vers 5 aus dieser Passage auch ein Vers, in dem wir genau das wiederfinden, was wir eben skizziert haben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen. Auch hier können wir sagen, das ist vollendet. Wir blicken zurück auf das, was Gott bereits bewirkt hat. Und mir ist es heute sehr wichtig in dieser Predigt, dass wir verstehen, dass all diese Dinge, all diese zentralen Dinge, die wir in der letzten Predigt angerissen haben, vollendete, abgeschlossene Dinge sind, die in der Vergangenheit liegen. Und Paulus macht das hier in dieser Passage völlig klar. Die Zeitform all seiner Verben hat den Blick nach hinten. Er stellt uns vor Vollendung. Er stellt uns vor vollendete Tatsachen. Da ist Christus bereits gestorben. Da ist seine Liebe ausgegossen. Da sind wir versöhnt. Da ist alles vollendet. Dann gibt es aber auch einige Dinge, die vielleicht noch einen anderen Charakter haben, die eine andere Perspektive haben. Und ich möchte zunächst drei Dinge anführen, die eigentlich im Grunde dauerhaften oder andauernden Charakter haben, die gar nicht so sehr diesen Blick darauf haben, auf das, was in der Vergangenheit liegt und was vollendet ist. Zum Beispiel die Aussage in Vers 1, in der es heißt, wir haben Frieden mit Gott. Und diese Aussage ist im Grunde zeitlos. Sie ist im Grunde andauernd. Sie ist im Grunde eine Aussage, die nicht gesagt ist, um zu sagen, damals hatten wir Frieden bekommen. Dieser Frieden mit Gott ist dauerhaft. Wird weder gestört durch unser Verhalten, durch unser Ausblick oder durch irgendwelche anderen Dinge. Friede mit Gott ist dauerhaft erreicht. Oder wenn wir einmal die Perspektive wechseln und in den Vers 3 schauen. Wenn Paulus davon redet, dass er sich rühmt in den Drangsalen, na dann ist sein Blick auch auf das Gegenwärtige, auf das Heutige, auf das, was um ihn herum passiert. Er löst sich etwas von dem, was alles vollendet ist und sieht, was um ihn herum passiert. Und tatsächlich, man könnte fast auch hier sagen, es ist so etwas Andauerndes, genauso wie es Jesus verheißen hat. Immer wieder geraten Christen in Drangsal, in Verfolgung, in Not. Das Erstaunlichste daran ist vielleicht das Verb, das Paulus hier verwendet. Wenn er sagt, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Bedrängnis und rühmen sind vielleicht zwei Wörter, die wir nicht so leichtgängig zusammenbringen. Aber er meint, dass wir uns dieses Heils und dieser Gewissheit und des Friedens mit Gottes rühmen. Auch in Bedrängnissen, auch in großer Not. Und nicht nur dann, wenn es uns gut geht, wenn alles glatt läuft oder wenn wir uns nicht verfolgt, wenn wir uns sicher fühlen. Und noch ein Gedanke vielleicht auf die andauernden und auf die aktuellen Dinge. Er sagt etwas, das hat auch so einen zeitlosen Charakter hier in Vers 5. Wir hatten bereits gesagt, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Aber dann steht da noch etwas. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diese Aussage mit dem Heiligen Geist, die hat auch diesen andauernden, dauerhaften Charakter. Der Heilige Geist ist uns gegeben, er bleibt, er ist da und er ist andauernd bei uns. Kein Blick zurück, er ist uns einmal gegeben worden für einen Moment, sondern er ist andauernd bei uns. Und dann gibt es noch Aussagen, die nicht in die Vergangenheit, nicht in die Gegenwart schauen, sondern in die zukünftigen Dinge, die uns Gewissheit und die uns Ausblick geben. Da möchte ich als erstes aufführen, die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir hier in den Vers 2 schauen, ganz am Anfang dieses Kapitels, dann ist direkt an diesem Gedanken, dass wir Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen, wir uns rühmen, die Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes. Was ist gemeint mit der Herrlichkeit Gottes? Was steckt hinter diesem Begriff? Und man kann diesen Satz, der im Griechischen ganz einfach ist, zweierlei Art und Weise verstehen. Einmal können wir es so verstehen, dass wir Gottes Herrlichkeit selbst durch die Gemeinschaft mit ihm haben, aber auch, dass wir selbst die Herrlichkeit Gottes erlangen. Einerseits kann gemeint sein die Gemeinschaft in Herrlichkeit, die Gott hat, oder auch die Herrlichkeit, die wir durch das Wandeln in das Bild Christus selbst erlangen. Auf jeden Fall ist gemeint, dass dann, wenn wir mit Gott gemeinsam leben werden in der Zukunft, die Herrlichkeit Gottes alles prägen und ausfüllen wird. Die Herrlichkeit Gottes ist etwas, das uns in unserem Leben im Grunde immer irgendwie verhüllt bleibt. Wir können sie nicht komplett, nicht ganz erfassen. Irgendetwas von ihr ist uns immer verborgen. Wir können auf Jesus schauen und wir können viel von dieser Herrlichkeit entdecken. In ihm, in seiner Art, in seinen Taten, in seiner Liebe für seine Jünger und für uns. Wir haben ja heute Johannes 17 gelesen. Vielleicht ist uns aufgefallen, dass das Wort Herrlichkeit viele Abschnitte in diesem Kapitel dominiert. Und dass Jesus selbst darum bittet, dass die Jünger und alle, die um ihn herum sind, alle, die zum Glauben an ihn kommen, auch diese Herrlichkeit von Gott erlangen sollen. Auch hier schaut Christus in die Zukunft auf das, wo die Christen gemeinsam mit Gott leben werden. Und die Verbindung, das, was er sich ersehnt, das, was dort vorherrschen soll, ist die Herrlichkeit Gottes. Denken wir noch einmal daran. Das ist die Perspektive und das ist der Ausblick, den Paulus uns hier vorstellt. Ein Blick in die Zukunft heißt für ihn ein Blick auf die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist sein Ausblick. Das ist sein Blick nach vorne. Wenn da Hoffnung für uns ist, dann ist es Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und noch etwas sagt er zu dieser Hoffnung und zu diesem Ausblick in die Zukunft. Diese Hoffnung, die lässt uns nicht zu Schanden werden. Es ist vielleicht eine Formulierung, wenn die Jüngeren unter uns das zum ersten Mal lesen, die sich vielleicht fragen, was heißt das? Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Wir reden ja heute nicht so. Wenn ich in meinem Alltag diesen Satz gebrauchen würde, dass mir etwas zu Schanden wird, würden mich sicher meine Gesprächspartner merkwürdig anschauen und sich wundern, was ich denn für eine geschwollene Sprache hätte. Gemeint ist damit doch, dass nichts die Heilstatsachen umstoßen kann und den Glaubenden peinlich dastehen lassen kann. Nichts kann ihm wirklich ans Eingemachte gehen. Nichts kann ihm wirklich zur Schande werden. Trübsal und Verfolgung kann ihn bedrängen, aber sie werfen ihn nicht in seiner Gewissheit um. Warum ist das eigentlich so? Warum werden eigentlich Christen, wenn sie in schwierige Zeiten kommen, wenn sie in Nöte kommen, nicht umgeworfen? Liegt es daran, dass Christen besonders gute Menschen sind? Haben sie in irgendeiner Weise einen Schutzschirm? Haben sie irgendeine magische Formel, irgendein Gebet oder irgendetwas anderes, das sie vor allem bewahrt? Nein, der Grund ist ganz anders. Und diesen Grund setzt Paulus hier quasi voraus. Er sagt, einen Christen kann man nicht in seiner Gewissheit umwerfen, weil die Gewissheit in Christus begründet ist. Weil sie eben nicht in dem Menschen begründet ist. Es gibt eine Gewissheit, es gibt den Blick in die Vergangenheit und da sind Tatsachen. Und diese Tatsachen sind geschaffen von Gott und die stößt kein Mensch um. Und dann gibt es eine Gegenwart. Und in der Gegenwart, da gibt es Verfolgung, da gibt es Drangsal. Aber da gibt es auch von Gott geschaffenen Frieden. Und da gibt es auch einen Heiligen Geist, der uns bewahrt, uns umhüllt und immer wieder auf diesen Christus hinweist. Aber warum eigentlich? Doch immer mit dem Blick, dass wir in ihm begründet sind und dass all unsere Sicherheit in ihm liegt. Und das ist die Grundlage der zukünftigen Gedanken. Wenn wir dann ausblicken in die Zukunft und sagen, warum geht es eigentlich weiter? Warum erwarten wir eigentlich Gemeinschaft mit Christus? Warum erwarten wir eigentlich den Himmel? So ist es doch deshalb, weil unser Glauben auf festen Tatsachen begründet ist. Und genau das ist das Zusammenspiel dieser drei Zeiten hier in Römer 5. Und genau das macht auch dieses Kapitel so interessant. Einerseits haben wir viele Aussagen, die in die Vergangenheit deuten. Was hat Christus für uns getan? Da war Feindschaft, er hat Rechtfertigung bewirkt, er hat Versöhnung bewirkt, er hat uns Zugang zu Gott und Zugang zu der Gnade geschaffen. All das ist bereits vollendet, es ist passiert, abgeschlossen. Dann haben wir etliche Aussagen, die ganz einfache Feststellungen zu sein scheinen, aber sie festigen uns in unserem Glauben. Wir haben Frieden. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben einen Schutz für aktuelle Bedrohungen. Die Aussagen sind dauernd und bleibend. Und dann kommt noch dieser ganze Bereich der Aussagen, die uns Hoffnung geben und einen Blick in die Zukunft geben. Wenn ich sage, einen Blick in die Zukunft, dann ist da nicht diese voyeuristische Art gemeint. Diese hellseherischen Fähigkeiten, in denen man sich danach sehnt, einzelne Ereignisse zu kennen. Sondern damit ist wirklich der Blick in die Zukunft gemeint. Und auf das Kernereignis, auf das zentrale Ereignis in der Zukunft. Wenn ich über Zukunft nachdenke und über die Haltung, die die Menschen eigentlich haben, die sich danach sehnen, zu wissen, was denn nun gerne nächste Woche passiert. Irgendwo steckt das ja in uns allen drin. Da muss ich immer an dieses eine Beispiel denken, dass einen Menschen, der sich immer danach sehnte, einmal die Zeitung von in einem Jahr lesen zu dürfen. Kennt ihr dieses Beispiel? Manchmal schon strapaziert. Und dann darf er einmal diese Zeitung lesen. Dann darf er einmal einen Blick machen, ein Jahr im Voraus. Und dann schlägt er diese Zeitung auf, um die Börsenkurse anzugucken, damit er weiß, auf was er spekulieren muss, um sein Geld richtig zu platzieren. Und wisst ihr, was er dann liest? Seine eigene Todesanzeige. Das ist die Haltung der Menschen. Wir würden ja so gerne einmal in die Zukunft schauen. Im Grunde, um es für uns auszunutzen. Wir erwarten ja nicht, dass etwas Böses vielleicht passieren könnte. Und es ist traurig. Es ist dramatisch natürlich, wenn man dieses Beispiel sich einmal vor Augen hält. Aber was ich hier meine, ist viel, viel tiefsinniger. Es geht um ganz andere Dinge, wenn wir hier über Zukunft reden. Es geht nicht darum, wo stehen wir selbst in einem Jahr. Es geht darum, wie unsere Zukunft wirklich aussieht. Was im Kern, was das Allerwichtigste ist in unserer Zukunft. Und das ist nun einmal, dass wir eben nicht in der Hölle schmachten. Dass wir nicht mehr aus eigener Kraft leben. Dass wir nicht mehr unser Leben zusammenhalten müssen. Wir werden uns auf dieses teilweise unbekannte Wesen Gott einlassen. Und was uns erwartet, ist seine Herrlichkeit, seine Nähe. Und dort werden wir gut versorgt. Wir wissen davon nicht viele Details, wenn wir ehrlich sind. Und wir könnten mehr Fragen stellen über das und über den Tagesablauf und über all das, was dort passiert. Aber wir werden nicht alle Antworten finden. Aber wir werden eine Antwort auf etwas anderes bekommen. Denn wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Das sind die Fragen, die die Bibel behandelt. Weil es die Kinder Gottes interessiert. Neben aller Attraktion der kleinen Dinge interessiert es die Kinder Gottes, wie es denn wirklich ist mit Gott. Und unser Leben ist sicher auch ein Weg darin, zu verstehen, dass unser Vertrauen auf Gott so groß sein kann, dass in seiner Nähe und in seiner Herrlichkeit alles, aber auch alles geregelt ist. Auch dann, wenn wir es nicht wissen. So wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat, so wird er auch in der Zukunft handeln und sich zu seinem Wort stellen und all das erfüllen, was er verheißen, was er versprochen hat. Einiges bleibt uns aber unvollendet und verborgen. Was uns aber geoffenbart wird, ist eine Hoffnung, die alles überwiegt. Nun wollen wir vielleicht an dieser Stelle noch einmal einen kleinen Ausflug und einen kleinen Schwenker machen auf einige systematische Punkte. So möchte ich gerne noch einmal einen Blick in diesen Vers 6 hineinwerfen. Da könnt ihr ja vielleicht bei dem einen oder anderen doch noch Fragen aufwerfen. Dort heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Christus ist zu einer festgesetzten Zeit für uns gestorben. Das ist ja eine sehr interessante Aussage, vielleicht auch eine sehr bedeutsame Aussage. Aber bedenken wir an diese zwei Wörtchen, die nach der bestimmten Zeit in diesem Vers stehen. Er ist zu einer bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Ganz wichtig, dass Christus gestorben ist, für Gottlose. Man könnte ja vermuten, dass Christus dort am Kreuz zuallererst für die gestorben ist, die besonders nah an ihn herangenaht sind. Die, die durch ihre Taten oder durch ihr Leben oder ihre Werke in irgendeiner Weise besonders aufgefallen sind. Aber es ist falsch. Es ist schlichtweg falsch. Christus ist nicht für die besonders Heiligen, für die Besserlebenden oder für irgendwelche Menschen mit besonderen Merkmalen gestorben. Er ist einfach für Gottlose gestorben. Einfach für Gottlose. Und hierunter fallen alle, die sich hier einreihen wollen. Alle, die sagen können, ja, in meinem Leben, ich war auch einer dieser Gottlosen. Unabhängig, wie viel sie in ihrem Leben ausprobiert hatten, um sich Gott zu nahen. Ich will aber einmal sagen, der eigentliche Hammer in dieser Aussage ist ja nun doch, dass dort steht, dass Christus zu einem festgesetzten Zeitpunkt gestorben ist. Wenn man sich das einmal vor Augen hält, oder wenn wir in unserem Sinn, wie wir Geschichte beurteilen, einmal an diese Aussage herangehen. War es dann nicht so, dass der Todeszeitpunkt doch letzten Endes bestimmt war von den Römern, von Pontius Pilatus oder von den Juden, die ihn auslieferten? Oder vielleicht mit etwas genauerer Kenntnis von Judas der hat doch alles bestimmt, als er ihn verriet. Und der hat doch den Zeitpunkt bestimmt. Hätte er nicht einen Tag, eine Stunde vorher oder später zum Hohen Rat gehen können? Vielleicht war es doch einfach nur Zufall, dass Christus starb. Vielleicht hat gerade mal alles so zusammengepasst. Oder es wären die Sterne, die alles beeinflusst haben. Oder vielleicht lag es einfach am jüdischen Kalender, weil halt nun mal Passa auf diesen Tag fiel. Glaub mir, so doof sich der eine oder andere Gedanke anhört, all diese Gedanken sind tatsächlich verfolgt worden. Keiner ist so abwegig, wie wir es uns denken. Und es gibt noch viel, viel abwegigere Gedanken. Warum und weshalb das alles so oder so hätte passieren können. Aber ihr Lieben, was hier steht ist, dass Christus zu einem Zeitpunkt starb, den der Vater festgelegt hatte. Punkt. Das ist die Aussage. Es gab sicher Ereignisse, die so aussahen, als sei alles unter Kontrolle der Menschen oder dem Zufall unterworfen, um das nochmal zuzulassen. In Wahrheit hat Gott aber seinen Heilsplan pünktlich umgesetzt. Er hat es so verheißen und alle Zeitpunkte genau eingehalten. Wisst ihr, das ist heute noch das, was mich am meisten an der Bibel fasziniert. Ich muss ehrlich sagen, in meinem Leben, das einzige Überzeugende, was ich jemals über die Bibel gehört habe, ist die Genauigkeit, mit der alles vorhergesagt wurde und eingehalten wurde. Das einzige, was ich mir zutraue, von Gott wirklich zu verstehen, ist, wie genau er arbeitet, wie genau er Dinge ankündigt und einhält. Viele andere Dinge lösen bei mir Fragen aus und vieles Systematische kann man vielleicht über viele Jahre erarbeiten und sich zusammensammeln. Aber von den abwegigsten Ideen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, wie zum Beispiel, dass einer am Holz hängt und Essig trinkt, das grenzt ja schon an die Fantasie eines Fantasy-Romans, die man sich irgendetwas ausmalt, bis hin zu Kleinigkeiten, die man vielleicht übersehen könnte, oder zentralen Aussagen, wie dass seine Hände durchbohrt werden, bis hin zu 22 gesagt wird, bis hin zu den allerbanalsten Tatsachen, dass er kein öffentliches Amt begehrte, hört sich an wie eine Kleinigkeit, oder er kein Aufsehen erregen will. All diese Dinge waren auf den Punkt geplant, also auf den Zeitpunkt hin geplant. Es gab und es wird keinen Zufall geben in dem Heilsplan Gottes. Es klingt vielleicht merkwürdig, aber alles ist genau so geplant, auch wenn es manchmal völlig abwegig erscheint. Und das dürfen wir durchaus und mit aller Berechtigung auch für unser Leben so übernehmen. Vielleicht kriegen wir es genauer nachher in Römer 8 erklärt, dass alles zusammenwirkt in unserem Leben. Aber auch hier können wir es schon verstehen. Alles passt. Alle Zeitpunkte passen. Alles in unserem Leben passt. Alles, was heute, hier und jetzt passiert, passt. Jede Gebetserhörung, die 180 Grad anders erhört wird, als wir es uns vorgestellt haben, passt. Jedes Gebet, das nicht erhört wird, so wie wir es wollen, wird so erhört, wie Gott es will. Alles passt. Ihr Lieben, das ist eine gute Erkenntnis, die wir mitnehmen können in diesem Tag. Gott handelt Punkt und Zeit genau, auf den Punkt. Genauso in unserem Leben. Morgen, die ganze Woche, den ganzen Monat, bis hin auf den Tag, wo wir in seiner Herrlichkeit stehen. Punktlandungen, nur Punktlandungen, keine Zufälle. Ich möchte diesen Gedanken verlassen und nochmal auf einen anderen Punkt eingehen und auch dazu nochmal einen Vers herausgreifen. Und zwar diesen Vers 10. Lasst uns den Vers 10 erst einmal gemeinsam lesen. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Ich möchte eine Frage an dieser Stelle stellen. Für wen starb Jesus? Für wen starb Jesus? Jetzt hätte ich gerne ein Gedankennetz, wie ein Schmetterlingsnetz, in dem ich gerade einmal alle Gedanken durch diesen Raum einsammle. Und darüber würde ich jetzt gerne reden. Für wen starb Jesus? Vielleicht haben die einen gedacht, ja, für die Auserwählten, für die oder für den oder für hier oder für da. Eins steht hier in diesem Vers. Jesus starb für seine Feinde. Jesus starb für Feinde. Sicher auch andere Aussagen, die diesen Punkt beleuchten, aber hier steht, Jesus starb für seine Feinde. Wisst ihr, er starb nicht für seine Wohltäter. Er starb auch nicht für die, die Besonderes für ihn taten. Er starb auch nicht für die, die sich besonders hervortaten oder irgendwo besonders waren, sondern er starb für seine Feinde. Wenn wir dann im einfachsten Beispiel der Welt uns vorstellen wollen, dass ein Soldat im Krieg seinem Feind hilft, dann merken wir schnell, es ist wirklich sehr schwierig, sich vorzustellen, wie das denn geschehen soll. Wenn sich zwei Feinde gegenüberstehen, dann besteht immer die Gefahr, dass einer Überhand gewinnt und den anderen umbringt. Das ist nun mal im Krieg so. Jede Bewegung kann entscheidend sein, wie abwegig ist es da, seinem Feind zu helfen. Wenn man Freunde hat, dann ist es auch nicht einfach, für sie etwas zu opfern. Aber man tut es ab und zu doch. Doch würde man auch sein Leben opfern? Die Fälle sind wohl eher sehr, sehr selten. Aber vielleicht lässt sich das leichter vorstellen, als dass man irgendetwas für seine Feinde tut. Paulus sagt uns hier in unserem Text, dass es wichtig ist zu verstehen, dass Jesus eben nicht für Menschen gestorben ist, die sich etwas einbilden konnten, die besser waren, die gerecht waren oder die Wohltäter waren. Er sagt lediglich, dass Jesus für Sünder starb und das reicht auch. Jesus für Feinde starb und das reicht. Das sagt alles aus. Alle Menschen, die denken, dass Werke, Kirchenzugehörigkeit, Übergabegebete oder irgendetwas anderes Jesus motivieren könnte, für sie, für irgendjemand zu sterben, denken falsch. Jesus starb ausschließlich für Kandidaten der Todesliste. Sünder ohne Hoffnung, Feinde, die ihn umbringen wollten. Menschen, die keine Hoffnung hatten, dass er jemals etwas Gutes für sie tun könnte. Statt für die Stolzen, für die Selbstherrlichen, die dachten, sie hätten ihr Heil schon hinter sich, die seine größten Feinde waren. Ich sage immer gerne, dass die Liebe, wenn wir im biblischen Sinne sie betrachten wollen, immer etwas auch mit Taten zu tun hat. Da kommen wir nochmal auf einen neuen Gedanken, denn in unserer Passage, da lesen wir ja, dass Gott seine Liebe ausgegossen hat. Dass er seine Liebe darin bewiesen hat, dass Christus für uns gestorben ist. Und wir können ja feststellen, dass seine Liebe hier immer, wenn wir davon lesen, auf Taten beruht. Eben auf dieser Tat, die Christus für uns vollbracht hat. Die beiden zentralen Verse, die von Liebe handeln, sind ja hier Vers 5 oder Vers 8. Vers 8, dann gibt es ja auf den auswendigen Lernkärtchen, in denen es heißt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes sind Taten. Gott beweist seine Liebe dadurch, dass er Christus opfert. Wenn wir das Wort Liebe heute selbst gebrauchen oder davon lesen, in Zeitungen, in Publikationen, im Fernsehen davon sehen, dann wird es ja sehr oft anders gebraucht. Ich würde sagen, sehr oft auch missbraucht. Es wird reduziert auf geschlechtliche Dinge, es wird reduziert auf die Gefühlswelt, es wird reduziert auf Vorlieben und Sehnsüchte, es wird reduziert auf eine Summe von Werten, Freundschaft, die mit Liebe gleichgesetzt wird. Liebe wird idealisiert, wie man sie bei besten Freunden vielleicht sieht. Sie wird theoretisiert, solange bis sie keiner mehr versteht. Und vor allem, bis keiner mehr versteht, dass Liebe bei Gott immer etwas mit Taten zu tun hat. Gott liebt immer in Taten. Eine Liebe ohne Taten ist für ihn unvorstellbar. Wenn Gott sagt, dass er uns liebt, dann handelt er für uns. Er handelt für uns. Eine Liebe ohne Taten ist für Gott unvorstellbar. Beziehungsweise ist die Ruhe oder das, was uns als Ruhe erscheint, immer auch eine bewusste Tat. Also eine bewusste Entscheidung, nichts zu tun. Wenn Jesus bestimmte Dinge nicht tut, dann tut er es aus Liebe. Denn er weiß, was ideal ist, was optimal ist für seine Kinder. Und wenn er handelt, und sei es noch so kompliziert, dann handelt Gott aus Liebe. Zentrum, die höchste Tat aus Liebe, die es allerdings gibt, das ist der Liebesbeweis im Opfertod Christi. Das ist sicher das wertvollste Gut, das jemals in aller Zeit hätte geopfert werden können. Und deshalb gibt es keine Tat, die irgendetwas darüber stellen kann. Es gibt kein wertvolleres, kein größeres, kein höheres Opfer, das man hätte opfern können, als Christus selbst. Und unser Text sagt sogar an dieser Stelle, dass es Gottes Liebe für uns ist. Wisst ihr, was das heißt? Wenn Gott handelt, wenn Gott dort auf Golgatha handelt und seinen Sohn opfert, dann ist das keine in sich geschlossene Tat, die damit abgeschlossen ist, dass das Opfer vollbracht ist. Sondern das heißt doch nichts anderes, als er dort, einmal bildlich gesprochen, uns schon vor Augen sah. Und alle, die vorher lebten, auch. Dass er genau wusste, für wen er starb. Wenn er sagt, dass er für uns starb, dann ist uns nicht unpersönlich. Dann sind da Namen, Gesichter. Ich rede einmal bildlich, ja? Wir müssen uns jetzt nicht vorstellen, dass Jesus einen Film sah. Bitte nicht, sondern bildlich gesprochen, dass er vor sich all dies sah, all diese Menschen, all diese Taten, die schwer auf ihm lagen in ihrer Sünde. Und eines verband all diese Menschen, sie waren Sünder. Auf mehr lässt sich das Ganze nicht reduzieren. Sonst gibt es kein Kriterium, was die Menschen, die er da sah, mehr vereint. Sie waren alle Sünder. Das Entscheidende an der Liebe Gottes ist, dass sie nicht im Menschen begründet ist. Dass es nicht wichtig war, welche Menschen es waren, sondern dass sie begründet ist in ihm. Charakter und Taten des Menschen spielen keine Rolle. Nicht Aussehen oder Abstammung oder irgendetwas. Gerade wenn wir in Johannes 1, Vers 14 lesen, da sehen wir, da gibt es nichts, was den Menschen irgendwo, kein Blut, keine Abstammung, keine Taten, nichts irgendwo besonders bevorzugen würde. Das ist das Wesen Gottes, das seine Hasser zu seinen Freunden macht. Sogar besser noch, zu seinen Kindern macht. Und das ist das Geheimnis Gottes. Das ist das Geheimnis der Liebe Gottes. Liebe Geschwister, diese Liebe Gottes ist eine große Stütze unserer Hoffnung auf den Himmel, der ja heute eines unserer Hauptthemen war. Der Blick in den Himmel kommt vom Kreuz her, an dem Christus ohne Grund für uns starb, ohne Grund, der in uns lag. Es gab natürlich einen Grund. Die Sünde musste beseitigt werden, der Tod musste besiegt werden und Christus hat den Tod besiegt, aber eben ohne, dass wir etwas dafür konnten. Und er hat Leben bewirkt, ohne, dass wir hätten Leben bewirken müssen. Aber noch einmal, der Blick vom Kreuz, der geht direkt in den Himmel. Denn die Herrlichkeit Christi, die winkt uns allen zu. Und in dieser Herrlichkeit Christi sollen wir Gemeinschaft mit ihm haben. Genau dies ist auch sein Gedanke in Johannes 17, als er für seine Jünger und für alle glaubenden Menschen betet. Er freut sich auf uns, weil wir die Herrlichkeit Gottes empfangen werden, wie auch er die Herrlichkeit Gottes empfangen hat. Das ist der Blick in den Himmel, vom Kreuz her, in die Zukunft, in den Himmel. Amen.